Wie genau nimmt es der liebe Gott? Ist er ein Erbsenzähler? Wir feiern doch alle den Sabbat, oder? Nimmt er Sekunden genau? Minuten genau? Wann beginnt er eigentlich? Im Judentum, die hatten damals noch keine Uhr. Die haben gesagt, mit der Dämmerung. Das ist da unten einfach, ja? In Israel, da ist ja viel Sonne und dann merkt man, oh, jetzt dämmert es so langsam, mir dämmert es, ja? Ja, jetzt fängt der Sabbat an. Aber hier, gut, jetzt haben wir mal eine Weile gutes Wetter, aber so im Herbst, im Winter, da dämmert es ja den ganzen Tag. Wie soll ich denn dann wissen, wann der Sabbat anfängt? Ach, die Lektion. Aber da steht es ja für Kassel drin, oder? Wir sind hier in Hamburg. Wann fängt der Sabbat an? Ist das wichtig, den Minuten genau einzuhalten, Sekunden genau? Und all die anderen Dinge im Leben, das mit den großen und mit den kleinen Lügen, das mit den kleinen Schwindeleien, wie genau nimmt es der liebe Gott? Ist er ein akribischer Erbsenzähler? Macht er irgendwann mal sein Buch auf und sagt, junge Dame, sie merkt gar nicht, dass sie dran ist, das ist mal wieder ganz typisch, ja? Du bist dran, ja? Ich mache mein Buch auf, ja? Und jetzt zählen wir mal alles zusammen hier. Von meinem Kleinsten, als du damals noch klein warst, hier, bis jetzt zu deinem Lebensalter, da kommt eine Menge zusammen. Eine unglaubliche Zahl. An deinen Verfehlungen. Der liebe Gott, ein Erbsenzähler. Wisst ihr, woher dieses Wort kommt? Erbsenzähler? Da gab's ein Reiseführerschreiber, Herr Bedecker. Kennt ihr Herr Bedecker? Der hat viele Reisen, gibt es ja heute immer noch, der Verlag Bedecker, da kann man heute noch Reiseberichte sich kaufen und dann sagt man, ich bin jetzt in Mailand oder in Rom und da kauft man sich einen Bedecker und da wird alles beschrieben. Und der Herr Bedecker, der war in Mailand. Haben wir ein Mailand, Foto vom Mailänder Dom? Mal einmal nochmal draufdrücken, in Mailand, ja, ist das da drauf? Ja, genau, Mailand, ja. Und da ist er hoch zum Mailänder Dom gelaufen, ja. Und in jedem Reisebericht steht ja sowas wie, und dieser Dom hat 587 Treppen, ja. Das muss ja einer nachgezählt haben. Und Herr Bedecker, ja, hat das gemacht. Und zwar, ich möchte euch mal beschreiben, wie er das gemacht hat. Der ist 20 Treppen gelaufen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, ja, 20 Treppen. Und dann hat er aus seiner Tasche eine Erbse genommen und in die andere Tasche reingesteckt. Und dann ist er wieder 20 Schritte hochgegangen, hat er wieder in die Tasche gegriffen, hat er sich wieder eine Erbse genommen und in die andere Tasche reingesteckt. So, am Ende hatte er in dieser Tasche 23 Erbsen und musste noch 3 Treppen gehen und dann war er oben. Das heißt, wie viele Treppen hat der Mailänder Dom? 463. Super. Hat ein bisschen lang gedauert, oder? Aber ich hätte ein bisschen schneller erwartet hier. 463. Und das hat, ich sag mal, ein Begleiter von ihm gesehen und hat gesagt, oh Mann, Bedecker. Du bist ja ein echter Erbsenzähler. Und es gibt von Jacques Offenbach eine Oper, ja? Nee, keine Oper, eine Operette. La Vie Parisienne heißt sie. Das Pariser Leben. Und da wird gesagt, Kings and Governments may error. Also Königreiche und Government, Staaten, die können sich irren. But never Mr. Bedecker. Aber Herr Bedecker, niemals. Ja? Mr. Penibel genau, der irrt sich nie. Und die Frage ist, können wir uns den lieben Gott genauso vorstellen? Genauso akribisch, genauso bedacht auf das, was er will und dass alles vollständig nach seinen Vorstellungen umgesetzt werden muss? Und wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn du das nicht machst, dann holt er sein großes Buch raus, ja, und malt da mit roter Tinte hin. Nicht für Sebastian, sondern für Sünde, ja? Also, nicht jedes heißt Sebastian, also, ja? Also, großes für Sünde. Regelverstoß. Werden gleich geahndet, werden gleich aufgeschrieben, akribisch notiert. Und die Regeln sind doch eigentlich für uns alle klar. Die hat doch Gott gesetzt. Die hat er in seinen Gesetzen beschrieben. Und das sind eigentlich Regeln, die für das ganz normale Leben gelten. Da steht drin, was erlaubt und verboten ist. Und ich sage einfach mal, das klingt ja auch vernünftig, was da drin steht. Du sollst nicht morden. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Ja? Was kann man dagegen einwenden? Aber wie macht es dann Gott, wenn wir verfehlen? Rechnet er uns das alles auf? Kriegen wir wie nach einem guten Essen dann am Ende so eine Quittung und haben keine Kreditkarte dabei? Was meint Jesus dazu? Ja, was meint er dazu? Ist Gott wirklich so ein penibel, genauer Kerl, der sich dein Leben, ich sag mal, betrachtet? Und wir sagen immer, Gott sieht alles. Ja, wunderbar. Ich frage mich immer, was soll er da gerade, wo ich bin? Ja, beim Händewaschen? Sieht er das wirklich? Warum muss er sich das angucken? Ja, ist das so wichtig, dass er das sieht? Oder guckt er nur auf die großen Dinge des Lebens? Sagt, ach, Händewaschen will ich dabei gar nicht beobachten. Was, wie du kochst? Ja, will ich auch gar nicht sehen. Gott sieht alles. Ja, es muss dir schmecken, nicht mir. Ja, wie sieht Jesus das? Ist Gott ganz penibel genau? Oder großzügig? Schlagt mir die Bibel auf. Matthäus 5. Matthäus 5, Vers 17. Da sind wir in der Bergpredigt. In der Bergpredigt. Und dann spricht Jesus in dieser Bergpredigt zu seinen Schülern, zu seinen Jüngern, also zu uns. Und nebenbei gesagt, das Wort Bergpredigt, das ist ja was Symbolisches, oder? Also es ist ja nicht zufällig, dass er da oben auf dem Berg steht. Man sagt immer, also es gibt einige Ausleger, die sagen, naja, der stand da oben und hat dann von da oben da runter gebrüllt, damit die Leute ihn besser verstehen. Deswegen stand er auf dem Berg. Und ich sage, nee, ich verstehe das eher als ein Symbol. Wieso steht Jesus auf dem Berg? Wieso steht? Habt ihr eine Idee, warum Jesus auf dem Berg steht? Kann ja auch in der Arena stehen. Ja? Damals gab es auch viele Arenen, da spricht man von unten nach oben. Und die Leute haben ihn auch gut verstanden. Warum auf dem Berg? Was erklärt er denn da? Worum geht's da? Um das Gesetz, oder? Stand jemand schon mal auf dem Berg? Mose. Mose hat das Gesetz bekommen auf einem Berg. Und jetzt sehe ich Jesus, ich sag mal in der Tradition von Mose, wie er das Buch aufschlägt, sich die Gesetze anguckt und sagt, Mose hat zwar die Gesetze bekommen, aber ich erkläre es euch. Ich erkläre es euch nochmal. Und lasst uns mal hier lesen. 5 ab Vers 17. Da sagt er, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen. Ich bin gekommen, um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis das alles geschieht. Wer nun eines von dieser kleinsten Gebote auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmel. Aber wer es aber tut und lehrt, wird groß heißen im Himmelreich. Und ich schlage das Buch jetzt betroffen zu und sage, Wahnsinn. Er spricht vom Gesetz, von diesen 5 Büchern Mose, von der Tora. Und er sagt, das ist weiterhin gültig. Und ich bin ein europäisch aufgeklärter Mensch. Und das sind Gesetze aus dem Nomadentum. Ja? Aus der Antike, aus dem alten Orient. Was habe ich denn noch damit zu tun? Das geht doch irgendwie nicht. Diese ganzen kleinsten Gesetze da in der Tora, dass die Männer Quasten tragen sollen, oder habe ich wirklich damit noch was zu tun? Und Jesus sagt, das Kleinste, ja, alles bleibt gültig. Bisschen schwierig. Aber noch schwieriger wird Folgendes. Und ich möchte euch damit ein bisschen verwirren. Da gibt es einen weiteren Spruch von Jesus, wo er dem Gesetz etwas gegenüberstellt. Das Evangelium. Und das möchte ich mit euch lesen. Lukas 16, Vers 16. Und scheinbar passiert hier was ganz Besonderes. Wir haben ja eben gerade gesagt, Jesus sagt, bis zur bis zum Schluss wird dieses Gesetz gültig sein. Ja? Also er beschreibt hier in Matthäus die ewige Gültigkeit des Gesetzes. Und akribisch wird auf jedes Wort geachtet, auf jedes Komma und auf jeden Punkt. Und Lukas 16, Vers 16. Lass uns das mal lesen. Da sagt er, das Gesetz und die Propheten, die reichen bis zu Johannes. Damit ist gemeint Johannes der Täufer. Bis dahin reichen sie, bis dahin gelten sie, bis dahin ist ihre Gültigkeit verbürgt. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Merkt ihr hier einen Widerspruch? Auf der einen Seite bei der Bergpredigt eine scheinbar ewige Gültigkeit des Gesetzes. Und hier macht er einen Strich und sagt, bis Johannes des Täufers. Und dann findet ein Paradigmenwechsel statt. Nach der Gültigkeit des Gesetzes gilt jetzt aber was anderes. Das Evangelium und die Menschen, die dieses Evangelium verstanden haben, die versuchen alle gleichzeitig da reinzukommen. Es ist so, als ob wir gleichzeitig jetzt alle aufstehen müssten und sagen, wir sind hier im ICE, ja, es ist viel zu heiß hier und da ist die Tür. Alle Mann aufstehen und schnell raus. Und wir drängen uns alle mit Gewalt da draus. Was zum Glück bin ich hier. Ich bin der Erste. Ja, aber ich weiß nicht, wie es mit euch da hinten aussieht, mit den Kindern. Ja, eigentlich müssten die als Erste, die das Evangelium erfahren. Die wollen das. Die drängen sich fast mit Gewalt dadurch, so beschreibt es Jesus. Aber merkt ihr diesen Konflikt zwischen Gesetz und Evangelium? Und da steht noch im Römerbrief, das sagt der Paulus in Römer 1, Vers 17, das Gesetz, das ist durch Mose gegeben worden. Das steht ja auch hier, Jesus auf der Bergpredigt, da oben. Das Gesetz ist durch Mose. Die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Und an dieser Stelle kann ich uns ja fragen, an wen binden wir uns? An wen binden wir unser Leben? An das Gesetz des Moses? An die Tora? Mit all diesen Vorschriften und all diesen Todesdrohungen? Oder an Jesus Christus? Die neue Wahrheit, das Leben, die Gnade. Das Gesetz fordert oftmals den Tod. Und Jesus schenkt Gnade. Für mich ist das doch keine Frage, an wen ich mich binde, oder? Ich binde mich an Jesus Christus. Wie ist es mit euch? Aber wie sieht es mit dem Gesetz aus? Wie sieht es mit dem Gesetz aus? Wie sollen wir dazu stehen? Ist es immer noch ein Maßstab für uns? Haben wir immer noch die Vorstellung, dass Gott so ein pingeliger Erbsenzähler ist und sagt, naja, trotzdem, auch wenn das Evangelium ist, ich zähle trotzdem alles zusammen und am Ende kriegst du trotzdem eine Rechnung? Ich weiß nicht. Das klingt alles so paradox. Aber was ein Glück, führt Jesus seine Wörter ein bisschen aus. Er redet über das Gesetz. Lass uns Matthäus 5 nochmal aufschlagen und nochmal weiterlesen. Er sagt ja nicht nur, dass es ewig gültig ist, er fängt an, das uns begreiflich zu machen, was Gott eigentlich damit aussagen wollte. Und da fängt er an, über das Morden, über das Töten zu sprechen, ab Vers 21. Da sagt er, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden. Aber wer tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer seinen Ärger über seinen Bruder, über seine Schwester, über seinen Freund, über sein Kind, über seine Frau, über seinen Nachbarn, wer seinen Ärger nicht aufhalten kann, sondern anfängt darüber zu zürnen, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu diesen Menschen, die ich gerade alle benannt habe, sagt, du bist nichts wert in meinen Augen. Du bist ein Niemand. Der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber ganz unflätig wird und Dinge sagt, die sich nicht gehören. Du nah ist hier für mich noch sehr milde ausgedrückt. Und das zu einer ziemlich nahen Person sagt. Der ist des höllischen Feuers schuldig. Ich muss ganz offen bekennen, wenn das so ist, bin ich des höllischen Feuers schuldig. Was ich schon alles gesagt habe, wie ich mich schon gestritten habe mit vielen Leuten, was ich ausgedrückt habe, wie ich andere beleidigt habe, ich kann da nicht bestehen. Und wenn einer von euch behauptet, ich könnte da bestehen, sowas würde nie über meine Lippen kommen, dann würde ich anfangen zu lachen. Das glaube ich nicht. Und ich merke, Jesus radikalisiert dieses Gesetz so sehr, diese Tora, diese 10 Gebote, dass wir alle einfach auf die Knie gehen müssten und sagen, lieber Gott, sei uns Sünder gnädig. Wir schaffen es nicht. Na gut, ich habe niemand ermordet. Aber mit meiner Zunge, mit meinen Gedanken, mit meiner Kraft, mit meiner Macht, mit was habe ich da schon alles getan? Ich kann es nicht. Ich schaff's nicht. Und an dem Punkt merke ich, dass ich auf die Gnade Gottes angewiesen bin. An dem Punkt merke ich, ich kann mich nicht selber retten. An dem Punkt merke ich, dass das, ich sag mal, dass die Erbsen, die es in meinem Leben gibt, dass sie zu viel werden. Ich habe den Überblick verloren. An dem Punkt merke ich meine Schwachheit. Und da sagt Jesus, okay, das ist zwar gültig, aber ich fange etwas Neues an. Ein Ausweg, eine Tür, das Evangelium, das ist die neue Wahrheit. Eine befreiende Botschaft, das bin ich, sagt Jesus. Binde dich an mich. Ich kümmere mich darum, dass diese ganzen Erbsen verschwinden, dass diese Sünde, deine Falschheit, all das weggeht. Vergebung, Verzeihung. Und ich starte mit dir ein neues Leben. Ich starte eine neue Haltung in deinem Leben. Bist du dabei? Mein Kollege Markus Voss, der sagt, Horst, ich habe eine Lieblingsgeschichte. Erzähl sie nochmal. Ich kann sie immer wieder so gern hören. Du erzählst sie so schön. Ich weiß nicht, ob ich sie euch schon mal erzählt habe. Vielleicht langweile ich euch damit, aber ich möchte sie euch erzählen. Ich hoffe, ihr meldet, wenn ich jetzt frage, kennt ihr schon mal eine Geschichte mit der Bibliothek? Habe ich sie schon mal erzählt? Nix? Nee? Ich habe mal in der nordelbischen Kirchenbibliothek ein Buch ausgeliehen. Ein Band. Ja, so aus einer Zeitschriftenreihe. Und das muss man dann nach 4 Wochen wieder abgeben. Und ich dachte, ich hätte das getan. Und nach 6 Wochen kriege ich einen Brief. Herr Sebastian, bitte geben Sie Ihr Buch ab. Ich sage, typisch. Habe ich dann wieder verdattelt. Ich suche, finde das Buch nicht. Ich gehe zur Bibliothek und sage, ich finde das Buch nicht. Und dann sagt sie so ganz ruhig, Herr Sebastian, keine Sorge. Gucken Sie nochmal nach, wir verlängern nochmal das Buch, kostet jetzt 2 Euro, ja, Mahngebühren, ich habe sofort bezahlt, gucken Sie nochmal, ich verlängere das nochmal 4 Wochen und kommen Sie nochmal vorbei, da haben Sie bestimmt das Buch gefunden. Ich suche und suche und ich finde nichts. Nach 4 Wochen bin ich hingegangen und habe gesagt, ich habe es nicht gefunden, ich verstehe es nicht. Kann ich das bezahlen, das Buch? Selbstverständlich, was passiert ja mal, warten Sie mal. Oh, das ist ja aus einer Zeitschriftenreihe ein Jahrgang. Ja, müssen wir mal gucken, ein bisschen komplizierter. Herr Sebastian, das als einzelnen Jahrgang kann man nicht kaufen, nur als Band. Und das ist ja schon über 100 Jahre alt, diese Zeitschriftenreihe. Ja? Das heißt, Sie müssen das 1500 Euro. Mir blieb die Spucke weg. Und ich habe gesagt, können Sie es nochmal verlängern? Ich gehe nochmal suchen. Und ich bin suchen gegangen. Ich hab alles auseinandergenommen. Mein Zimmer, mein Büro, die Zimmer meiner Kinder, meiner Frau. Ich bin verrückt geworden. Ich habe das nicht gefunden. Und dann bin ich nach 4 Wochen nochmal hingegangen. Ich weiß es nicht. Und ihr kennt Bibliothekare. Ja? Wenn die einen so von oben herabgucken, dann, diese Kunden mal wieder verlieren die Bücher. Ja? Dass sowas passiert. Dass man nicht, ich sag mal, mit diesem deutschen Wertgut besser umgehen kann. Furchtbar. Sie haben mich so klein gefühlt. Und dann habe ich gesagt, haben Sie noch eine Idee? Und dann hat sie gesagt, rufen Sie doch mal bei dem Verlag an. Das war ein Band von 1980, 83. Rufen Sie doch mal bei dem Verlag an. Das ist das Letzte, was mir einfällt, bevor wir jetzt diese große Bestellung machen. Ja? Ich rufe bei dem Verlag an und habe gesagt, haben Sie vielleicht noch diese Zeitschriftenreihe, diesen Jahrgang? Und dann sagt sie, Herr Sebastian, vor 2 Wochen haben wir hier aufgeräumt und alle alten Sachen weggeschmissen, vernichtet, in Container geschmissen, weg. Vor 2 Wochen hätten Sie anrufen können, da wäre alles noch da gewesen, aber jetzt ist alles weg. Ich habe geheult. Und dann hat sie gesagt, aber wissen Sie was, da hinten ist noch ein Schrank. Da gehe ich mal hin. Und dann geht sie zum Schrank und dann hat sie gesagt, Herr Sebastian, da steht tatsächlich noch Ihr Zeitschriftenband drauf und die Jahrgänge. Scheinbar kann in diesem Schrank das drin sein, was Sie suchen. Und ich habe gesagt, holen Sie bitte den Schlüssel und machen Sie den Schrank auf und gucken Sie rein. Und wisst ihr, was diese Frau mir gesagt hat? Das kann ich nicht. Das kann nur meine Kollegin und die ist 2 Wochen in Urlaub. Ich habe gesagt, ich rufe in 2 Wochen nochmal an. Bin zur Bibliothek gegangen. Ganz klein, ja. Habe gesagt, es tut mir leid, in 2 Wochen vielleicht. Nach 2 Wochen rufe ich da an. Herr Sebastian, schön, dass Sie anrufen. Ich so, und? Ja, wir haben das. Wir haben diesen Band. Ich so, schicken Sie mir sofort zu. Ich war so erleichtert. Ich war so glücklich. Meine Schuld, ja, die war ich los. Sie hat mir das zugeschickt. Ich habe den, ich glaube, 20 oder 50 Euro, möchte was Ihnen in Ihre Kaffeekasse stecken. Ich bin so glücklich. Und dann kam das an. Und ich bin mit diesen 12 Heften in die Bibliothek gegangen. Das da hingelegt. Meine Schuld. Ja. Und dann hat sie gesagt, das müssen wir jetzt noch, einbinden lassen, kostet doch mal 30, 40 Euro. Von mir aus. Binden Sie es dreimal ein. Von mir aus. Und dann ist die Frau runtergegangen. Das war so, ich sag mal, das ist keine Präsenzbibliothek gewesen. Man hat das immer im Internet dann sich die Bücher rausgesucht und dann kam sie von unten nach oben. Dann ist sie runtergegangen und ich hatte das Gefühl, jetzt kannst du ja endlich mal wieder ein Buch ausleihen. Und ich wollte mich da umgucken mal wieder. Die Frau kam nach einer Minute wieder hoch. Mit einem Buch in der Hand. In ihrer Hand. Und sagt, Herr Sebastian, ich bin hier gerade an dieser Zeitschriftenreihe entlang gelaufen. Und ich habe gerade gesehen, dass wir ein Buch falsch sortiert haben. Ich habe das Buch rausgezogen. Und ich habe gemerkt, das ist das Buch, was wir vermisst haben. Das ist das Buch, wo wir gedacht hätten, Sie hätten das verloren. Nein, wir haben das nur falsch gelagert. Das ganze Theater ging über 3 Monate. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Und ihr hättet doch verstanden, wenn ich auf der Stelle angefangen hätte zu schreien, oder? Ihr hättet doch mich verstanden, wenn ich diese Frau oder jeden Bibliothekar angeschrien hätte, Bücher angezündet hätte, die den Tresen auseinandergenommen hätte. Hättet ihr Verständnis für mich gehabt? Ich habe doch das Recht dazu, auszuflippen, diese Frau zur Schnecke zu machen. Ich habe das Recht dazu. Und ich sag euch was, wenn ich solche Rechte habe, habt ihr auch solche Rechte. Euch passieren auch oftmals so viele Dinge, wo ihr sagt, jetzt kann ich doch mal ausflippen. Und dann kommt die Frau, rennt zur Kasse und drückt mir 2 Euro in die Hand und hat gesagt, das haben Sie ja zu viel gezahlt. Was für ein Recht habe ich? Die ganzen Erbsen hätte ich über sie ziehen können, oder? Das ist das Gesetz des Moses. Aber die Gnade und Wahrheit, die gibt es bei Jesus Christus. Ich habe mich zusammengerissen. Ich habe gesagt, vielen Dank. Das ist ja alles wieder klar. Ich bin rausgegangen. Und ich bin kein Erbsenzähler. Sondern ich weiß, wie gnädig Gott mit mir immer gewesen ist. Wie großzügig er mit mir immer gewesen ist. Auch wenn ich Fehler gemacht habe. Ich habe das bei meinen Eltern auch gemerkt, wie ich bin. Und sie trotzdem großzügig mit mir waren. Und wenn Gott so ist, wenn meine Eltern so sind, wenn meine Gemeinde so mit mir ist, dann möchte ich das auch sein. Wir können viel zählen, zusammenfassen, rechnen. Da kommt zu viel dabei heraus. Das ist das Gesetz. Das ist Mose. Aber die Freiheit und die Wahrheit, die gibt es bei Jesus Christus. Und an diese möchte ich mich binden. Die möchte ich beanspruchen. Nicht nur für mich, sondern für euch alle. Amen. Vater im Himmel, das ist unser Wunsch. Wir wollen Frieden haben. Und diesen Frieden gibt es nicht durch Recht, Rechtsausübung. Ich glaube diesen Frieden, ich bin überzeugt, ich weiß, diesen Frieden gibt es nur durch Verzeihen, durch Liebe, durch Gnade, durch Freundlichkeit. Gott, wenn wir auf unser Recht beharren, auf die ganzen Erbsen, wo wir dastehen und sagen, das muss doch gültig sein. Da ist was falsch gemacht worden. Darauf müssen wir bestehen. Da wollen wir darauf drängen, dass da was passiert. Wir sind vielleicht dann wie die Prinzessin auf der Erbse, die da irgendwo da liegt und sagt, ich fühle mich da unwohl, weil irgendwas nicht stimmt. Ja, die Perfektion ist nicht da. Aber lieber Gott, dir geht's nicht um diese Art von Perfektion. Mir geht's darum, dass wir Menschen untereinander und mit dir versöhnt leben. Dir geht es um die Beziehung. Und um dieser Beziehung willen hast du uns deinen Sohn geschickt. Und dieser Sohn hat uns das Evangelium gegeben, die frohe Botschaft von der Befreiung des Menschen, durch ihn selbst, durch dich, Gott. Du setzt alles dafür ein, du gibst dich hin, damit wir leben können. Und daran binden wir uns. Wir als Gemeinde, wir als Freunde, wir als Menschen, die dich suchen. So, lieber Gott, in unserem Leben wollen wir keine Erbsen mehr zählen. Die werden unendlich. So wollen wir in unserem Leben schauen, wie wir miteinander glücklich, vernünftig, respektvoll, liebevoll, treu, ehrlich leben können. Und dafür bedarf es ein großes, weites Herz. Dafür bedarf es auch, Dinge anzusprechen, die schwierig sind. Und dafür bedarf es den Willen der Gemeinschaft, den Willen, Liebe zu geben, auszuüben, zu praktizieren. Das ist das, was du, Jesus, uns beigebracht hast. Und diesen Weg wollen wir weitergehen. Amen.